Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 3, den 6. Vers. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Wir haben am vergangenen Sonntag gesehen, wie dem äußeren Vollzug der Sünde bei Eva ein innerer Prozess vorausging, so dass wir sagen können, der Sündenfall geschah nicht erst, als Eva die verbotene Frucht aß, sondern bereits vorher. Und wir wollen uns jetzt einmal Adam zuwenden und fragen uns, wo war Adam, als Eva fiel? Als Eva in Sünde fiel, wo war Adam? Wir wissen es nicht. Offensichtlich war er nicht bei dem Gespräch zwischen der Schlange und Eva zugegen. Aber nun rückt er in unser Blickfeld, wenn es hier heißt, und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Das ist ein kurzer, knapper Satz. Wir müssen das einmal bedenken, was an diesem einen Satz hängt. Die ganze Menschheitsgeschichte wäre anders verlaufen, wenn dieser Satz hier nicht stünde. Und es ist für mich wieder ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass sie den Sündenfall Adams hier so kurz, so nüchtern und knapp schildert. In den Mythen ist das anders, da wird das viel mehr ausgeschmückt, was man dort weitergeben will. Aber hier haben wir es mit einer geschichtlichen Tatsache zu tun und die Bibel berichtet ganz nüchtern davon. Und sie gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Was den äußeren Vollzug der Sünde angeht, so besteht kein Unterschied zwischen Adam und Eva. Die Sünde geschah, als Adam die Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aß. Und auch was den inneren Prozess angeht, so stellen wir hier keinen Unterschied fest. Zwar wird er nicht so detailliert geschildert wie bei Eva, aber mit Sicherheit können wir davon ausgehen, dass auch in seinem Herzen eine böse Lust, eine Begierde aufkam. Eine Begierde, die sich durch die Verbindung mit seinem Willen innerlich und äußerlich vollzog und auswirkte. Jakobus sagt, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, wenn der Mensch also gedanklich, emotional und willentlich mit der bösen Lust eins geworden ist, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wenn wir von einem Unterschied sprechen, dann liegt er darin, dass Adam nicht wie Eva von der Schlange überlistet und verführt wurde. Paulus schreibt an Timotheus, Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Und noch ein Wort dazu aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11. Es ist der 3. Vers. Ich fürchte aber, so schreibt Paulus, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List. Eva wurde also von der Schlange verführt, Adam nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied, so denke ich. Eva wurde getäuscht, sie wurde mit List von Gott und seinem Wort weggelockt, während Adam von vornherein wusste, was er tat, wenn er von der verbotenen Frucht essen führte. Er hatte ja persönlich von Gott die entsprechenden Worte empfangen. Wir lesen das in Kapitel 2, Vers 16 und 17 noch einmal. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Also Adam hatte von Gott selbst ein Wort empfangen. Eva war über den Willen Gottes durch Adam informiert worden. Adam wusste also, was er tat, als er diese Frucht nahm und sie aß. Er ließ sich hinsichtlich dessen, was Gott gesagt hatte, nicht verunsichern, wie das bei Eva der Fall war. Also seine Übertretung geschah wider besseres Wissen. Dass er sich dabei von seiner Frau beeinflussen ließ, das findet seine Fortsetzung in vielen Fällen in der Geschichte des männlichen Geschlechtes, so können wir sagen. Auf jeden Fall wird Adam in der Bibel hauptverantwortlich gemacht für den Fall der gesamten Menschheit. Ich lese dazu ein Wort aus dem 5. Kapitel des Römerbriefes. Wir werden auf dieses 5. Kapitel gleich noch zu sprechen kommen. Und ich hoffe, dass der Geist Gottes hilft, dass es richtig erklärt werden kann und auch richtig verstanden werden kann. Es ist von äußerster Wichtigkeit. Ich lese aus Römer Kapitel 5, den 12. Vers. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, also durch Adam, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Also Adam ist hauptverantwortlich für den Fall der gesamten Menschheit. Adam wurde von Gott als das Haupt der gesamten Menschheit bestimmt, von daher seine Verantwortung für alles, was geschieht. Nun mag bei uns die Frage aufkommen, wie es denn sein kann, dass nun jeder Mensch die Folgen der Sünde Adams zu tragen hat. Warum müssen wir unter die Sünde versklavt sein, wie Adam unter die Sünde versklavt wurde? Warum müssen wir sterben, wie Adam sterben musste? Und vieles andere an Leid und Elend mehr. Wie kommt es, dass wir unter der Sünde Adams zu leiden haben? Und die Bibel gibt uns hierfür zwei Erklärungen. Die eine berücksichtigt den biologischen Gesichtspunkt, die andere den juristischen. Damit wollen wir uns jetzt ein wenig auseinandersetzen. Der biologische Aspekt lässt sich ableiten von einem Argument, das Paulus im Hebräerbrief, im 7. Kapitel des Hebräerbriefes gebraucht. Dort begründet er die Überlegenheit des Priestertums, des hohen Priestertums unseres Herrn Jesus nach der Ordnung Melchisedeks gegenüber dem levitischen Priestertum folgendermaßen. Im Alten Testament taucht plötzlich eine geheimnisvolle Gestalt auf. Wir können das nachlesen im ersten Buch Mose. Eine geheimnisvolle Gestalt namens Melchisedek. Und von ihr schreibt der Apostel Paulus im Hebräerbrief: Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als der vom Sieg über die Könige zurückkam, und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Soweit also der Apostel Paulus über diese Gestalt des Melchisedek. Dieser Melchisedek war also ein Abbild unseres Herrn Jesus Christus. So gleicht er, so heißt es hier, so gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Von diesem Melchisedek wird im Psalm 110, Vers 4, prophetisch gesagt, wir lesen das, Hebräer Kapitel 7, Vers 17, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Melchisedek, dieser geheimnisvollen Gestalt, der Abraham begegnete nach seinem Kriegszug, unmittelbar bevor er dann eine Begegnung hatte mit dem König von Sodom, dieser Melchisedek gab Abraham den Zehnten der Beute. Seht aber, so schreibt Paulus, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Und daraufhin segnete Melchisedek Abraham, sowohl die Abgabe des Zehnten an Melchisedek, als auch die Tatsache, dass Abraham von Melchisedek gesegnet wurde, weist darauf hin, dass Abraham geringer war als Melchisedek. Vers 7. Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Melchisedek segnete Abraham. Das Geringere, in diesem Fall Abraham, wird von dem Höheren gesegnet. Also in diesem Fall von Melchisedek. Das bedeutet also, Melchisedek ist höher als Abraham. Und das bedeutet, und jetzt kommt's, das ist jetzt ganz wichtig, das bedeutet, dass auch Levi, der später geboren wurde, geringer war als Melchisedek. Warum? Denn er steckte sozusagen in den Lenden Abrahams, als dieser Melchisedek den Zehnten gab und von ihm gesegnet wurde. So lesen wir in Vers 10, denn er war ja noch in den Lenden des Vaters, also Levi, war ja noch in den Lenden des Vaters, als Melchisedek diesem entgegenging. Also gab praktisch Levi in Abraham Melchisedek den Zehnten und wurde in Abraham von Melchisedek gesegnet. Was nichts anderes bedeutet, und das ist die Argumentation hier des Apostels Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes, was nichts anderes bedeutet, als dass das Priestertum Jesu, das hohe Priestertum Jesu nach der Ordnung Melchisedeks höher ist als das levitische Priestertum. Das ist also hier der Gedankengang in Hebräer Kapitel 7. Also weil Abraham der Stammvater Levis war, weil Levi in seinen Lenden steckte, in den Lenden Abrahams, als dieser dem Melchisedek den Zehnten gab und von Melchisedek gesegnet wurde, und wie wir gehört haben, das Geringere wird vom Höheren gesegnet, weil das so ist, ist der Beweis gegeben, dass das levitische Priestertum geringer war oder ist als das Priestertum unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir nun diesen Gedanken auf den Sündenfall anwenden, dann können wir dementsprechend sagen, die ganze Menschheit steckte in den Lenden Adams. Und von daher hat die ganze Menschheit in Adam gesündigt, hat Anteil an seinem Fall, an seinem Sündenfall. Als Adam fiel, fiel praktisch in ihm und durch ihn die ganze Menschheit, weil sie in den Lenden Adams steckte. Nun, im Zusammenhang mit dem Sündenfall hat dieser Gedanke, darauf weist Lloyd-Jones hin in einer seiner Predigten, dieser Gedanke gewisse Schwächen. Aber dennoch ist er eine sehr wertvolle Erklärung dafür, dass Adams Sünde auf die ganze Menschheit übertragen wurde, mit all den Folgen, mit all den schrecklichen, notvollen Folgen, die damit verbunden sind, verbunden waren und noch sind. Eine Erklärung, die den biologischen Gesichtspunkt berücksichtigt. Das ist also das eine. was wichtig ist im Zusammenhang mit der Frage, wie kommt es, dass nun die ganze Menschheit in Mitleidenschaft gezogen wurde durch den Fall Adams. Die ganze Menschheit muss darunter leiden, weil sie in Adam gesündigt hat. Jetzt unter diesem biologischen Gesichtspunkt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Da geht es um den juristischen Gesichtspunkt, um den rechtlichen Gesichtspunkt. Wir finden die Erklärung hierzu im 5. Kapitel des Römerbriefes und wollen uns einen Abschnitt aus diesem Kapitel einmal anhören. Ich lese Römer Kapitel 5 von Vers 12 an. Wir müssen gut aufpassen, damit wir das Ganze im Zusammenhang erfassen können. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam, aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Also ein Bild Jesu, ein Bild des zweiten Adam. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreich zuteil geworden, durch die Gnade des einen Menschen Jesus Christus. Und nicht verhält es sich mit der Gabe wie mit dem, was durch den einen Sünder geschehen ist. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Ich schicke das einmal voraus. Es ist wichtig, dass ihr euch mit diesem Abschnitt auseinandersetzt. Vielleicht verstehen einige unter uns nicht viel davon in diesem Gottesdienst. Aber es ist äußerst wichtig, dass man ihn begreift. Wir merken also in der Bibel, da geht es nicht in erster Linie um Problemlösungen des alltäglichen Lebens. Das fällt ja auch noch ab für unser Leben. Das kommt ja auch vor. Aber alles unter diesem Gesichtspunkt der Verherrlichung Gottes, wobei Gott im Zentrum steht. Wenn wir das aber begreifen wollen, was das bedeutet, dass Gott im Zentrum steht und nicht der Mensch, dann müssen wir solche Abschnitte verstehen. Dann müssen wir sie begreifen. Dann müssen sie uns in unserem Herzen geoffenbart werden, dass wir damit umgehen, dass wir Freude daran haben, dass sie Fundament sind für unser Glaubensleben. Also es reicht nicht, wenn du meinst, der Glaube an Jesus sei nur dazu da, um deine persönlichen Probleme zu lösen. Das reicht nicht. Damit kommst du nicht klar. Damit kommst du weder in den Himmel, noch durch diese schwere letzte antichristliche Zeit hindurch. Du brauchst ein Fundament unter den Füßen. Du brauchst Erkenntnis dieser wunderbaren, herrlichen und wichtigen Wahrheiten des Evangeliums. Das ist gesunde biblische Lehre. Wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, wenn dir das nicht wichtig wird, ist alles vergeblich, alles umsonst. Also, wir wollen uns da hinein vertiefen. Ich will versuchen, das etwas deutlich zu machen, was wir für unser Thema 1. Mose 3 aus diesem Abschnitt lernen können. Also, Paulus geht es in diesem Abschnitt darum, deutlich zu machen, dass wir aufgrund der Gerechtigkeit Christi die Gerechtigkeit empfangen haben, die zum Leben führt. Die Gerechtigkeit Christi, das heißt also, seine Gesetzeserfüllung. Er hat Gott an unserer Stelle geliebt. Er hat an unserer Stelle dem Vater einen vollkommenen Gehorsam gebracht. Es geht um ihn, um ihn, um ihn. Nur um ihn hier. Es geht nur um Christus. Und als Parallele dazu um Adam. In Christus, so wie wir auch von Natur aus in Adam sind. Merken also, es geht darum, dass unser Blick auf ihn ausgerichtet wird. Also, die Gerechtigkeit Christi wird uns zugerechnet. Diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, wird uns zugerechnet. Wir werden von Gott für gerecht erklärt, aufgrund dessen, was ein anderer an unserer Stelle als unser Stellvertreter getan hat. Also nicht aufgrund etwas, was wir getan haben. Nicht aufgrund einer frommen Leistung. Nicht aufgrund irgendwelcher guter Werke. Nicht aufgrund unseres Gehorsams. Ich betone das. Nicht aufgrund von irgendetwas, was in uns steckt. Wir sind vollkommen hier ausgespart. Mit dem Ziel, dass aller Ruhm Gott gebührt. Ihm allein. Sondern einzig und allein aufgrund dessen, was Christus getan hat. Dass er das Werk des Vaters vollbracht hat. Dass der Vater ihm gegeben hat. Kreuz und Auferstehung und Erhöhung. Das ist zunächst einmal wichtig. Darum geht es dem Apostel Paulus, das deutlich zu machen, dass wir uns, um es mal so auszudrücken, unser lieber Bruder Subkus hat das immer so formuliert, dass wir uns von Christus verstehen lernen. Von ihm her. Nicht von uns selbst, von unserem Tun, von unserem Denken, sondern von Christus her verstehen lernen. Was Gott an Christus getan hat, was er in ihm getan hat, das gilt mir. Das gilt mir. So sieht Gott mich. Sieht er seinen Sohn als vollkommen gerecht vor dem Vater, dann bin ich vollkommen gerecht vor dem Vater, weil er mein Stellvertreter ist. Und um das deutlich zu machen, gebraucht nun der Apostel Paulus die Parallele. Er sagt, Adam ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Er gebraucht die Parallele, indem er deutlich macht, genauso wie wir in Adam sind, so sind wir jetzt in Christus, in ihm. Und das ist es eben, was wir jetzt auch einmal versuchen, etwas deutlich zu machen, was das heißt, in Adam zu sein. Das ist ja wichtig zum Verständnis von 1. Mose Kapitel 3, zu der Frage, im Blick auf die Frage, wie es kommt, dass nun die Sünde und all die Folgen, die notvollen Folgen hineingekommen sind in diese Welt, in das Leben der nachfolgenden Menschheit. Also dieses Handeln Gottes in Christus hat seine Parallele in unserem Verhältnis zu Adam. Es entspricht genau dem, was tragischerweise, so muss man allerdings sagen, durch Adam geschehen ist. Als Adam in Sünde fiel, fiel in ihm und durch ihn die gesamte Menschheit. Und jetzt kommt's, weil Adam von Gott als Vertreter der Menschheit ernannt wurde. Hier haben wir den juristischen Gesichtspunkt, nicht den biologischen, sondern den juristischen Gesichtspunkt. Und allen Menschen die Sünde Adams angerechnet wird. Jetzt müsste ein großer Aufruhr und Aufschrei durch unsere Herzen gehen. Ne? Ja? Wenn wir begreifen, was das bedeutet, da wehrt sich doch unsere Eigengerechtigkeit bis zum Letzten. Die Sünde Adams wird mir zugerechnet, weil er mein Stellvertreter ist, der Stellvertreter der gesamten Menschheit. Gott hat einen Bund mit uns Menschen geschlossen. Und hat ihn, Adam, zum Stellvertreter in diesem Bund, zum Stellvertreter der Menschheit bestimmt, ernannt. Und nun fiel Adam in Sünde und somit bin ich gefallen. Seine Sünde wird mir angerechnet. Das ist es, was Paulus hier deutlich macht. Ich lese Vers 12 noch einmal. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Jetzt kommt's. Weil sie alle gesündigt haben. Wie ist dieser Satz zu verstehen? Es ist sehr wichtig, dass wir diesen Satz richtig begreifen. Manche haben es so verstanden in der Vergangenheit, dass sie sagten, ja, hier geht's darum, dass die nachfolgende Menschheit ja konkret dann entsprechend auch viele Sünden begangen hat. Weil sie alle gesündigt haben. Darum ist auch der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Oder Calvin hat gelehrt, dass es hier um die Sündhaftigkeit des menschlichen Herzens geht. Weil der Mensch durch und durch verdorben ist und ein Sünder ist, darum ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Ist das so? Das würde erstens der Grammatik im Grundtext nicht entsprechen. Ich will darauf nicht näher eingehen. Und zweitens würde es auch der Gegenüberstellung in Christus, in Adam nicht entsprechen. Sondern was meint der Apostel Paulus, wenn er hier sagt, weil sie alle gesündigt haben? Es bedeutet nichts anderes, als dass wir alle gesündigt haben, als Adam sündigte. In ihm haben wir alle gesündigt. Seine Sünde wird uns angerechnet. Genau das ist gemeint. So wie wir es zu tun haben, auf der anderen Seite mit der zugerechneten Gerechtigkeit Christi. Die Gerechtigkeit Christi wird uns ja nicht zugerechnet, weil wir was getan haben. Und so wird uns die Sünde nicht zugerechnet oder angerechnet, weil wir jetzt praktisch gesündigt haben, sondern sie wird uns angerechnet im Blick auf die eine Sünde, die Adam im Zusammenhang mit dem Sündenfall getan hat. Das ist ein Ärgernis, oder nicht? Oder sind wir alle von vornherein damit einverstanden? Und die Frage ist, woran kann man das erkennen, dass uns die Sünde Adams angerechnet wird? Nun, am Beispiel derer, die zwischen dem Fall Adams und der Gesetzgebung durch Mose gelebt haben. Ich lese den Vers 13, denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam durch Mose. Aber wo kein Gesetz ist, da wird Sünde nicht angerechnet. Was meint Paulus damit? Nun, nur da, wo ein Gesetz gegeben ist, wie es dann später durch Mose gegeben wurde, dem Volk Israel in erster Linie, aber auch im Grunde genommen der ganzen Menschheit, nur da, wo ein Gesetz gegeben ist, da wird der Mensch auch zur Verantwortung gezogen für die Übertretung des Gesetzes. Da wird er zum Übertreter. Wo kein Gesetz ist, ist keine Anklage, kein Richter, kein Verdammungsurteil, ist keine Übertretung in dem Sinne. Aber nun sagt Paulus, auch die Menschen, die gelebt haben zwischen dem Fall Adams und der Gesetzgebung, haben sterben müssen, wurden zur Rechenschaft gezogen. Wir denken an die Sintflut. Wie ist das möglich? Es war also Sünde da und sie wurde auch, Menschen wurden auch dafür zur Verantwortung gezogen, obwohl kein Gesetz gegeben war und obwohl, das sagt Paulus in Vers 14, diese Menschen nicht in gleicher Weise gesündigt haben wie Adam zu Anfang, denn Adam hatte ein klares Gebot. Diese Menschen, die lebten zwischen dem Fall Adams und der Gesetzgebung, hatten kein klares Gebot. Sie haben also nicht in gleicher Weise gesündigt wie Adam. Und trotzdem wurden sie bestraft. Vers 14. Dennoch herrschte der Tod von Adam an, bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam. Warum? Es war kein Gesetz da. Sie hatten nicht die gleiche Übertretung begangen wie Adam. Warum wurden sie dennoch bestraft? Warum mussten sie sterben? Warum hat Gott sie gerichtet? Warum? Nun, aufgrund der Sünde Adams, die ihnen stellvertretend zugerechnet wurde, angerechnet wurde. Das ist der Gedankengang. Das ist also die Antwort auf die Frage, warum mussten nun die Menschen sterben in einer Zeit, als das Gesetz noch nicht gegeben war? Und sie sich nicht derselben Übertretung schuldig gemacht hatten wie Adam, der ein klares Gebot hatte. Es wurde ihnen die Übertretung Adams angerechnet, genauso wie uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird. Gott behandelt uns so, von Adam her, behandelt uns so, als wären wir selbst schuldig geworden, praktisch schuldig geworden. Das sehen wir natürlich auch. Aber hier geht es darum, dass uns die Sünde Adams zunächst einmal zugerechnet wird. Deshalb sind wir alle vor Gott schuldig. Und da frage ich noch einmal, sind wir dann ohne weiteres damit einverstanden, dass wir zu leiden haben, weil unser Stammvater Adam gesündigt hat? Seine Sünde wird mir zugerechnet. Sind wir denn damit einverstanden? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir uns von Natur aus dagegen wehren? Normalerweise gehen wir davon aus, ich bin nur für eine Sünde verantwortlich, die ich selbst begangen habe. Aber hier wird gesagt, hier werde ich zur Rechenschaft gezogen für eine Sünde, die ich persönlich gar nicht begangen habe, sondern die Adam begangen hat. Ich erinnere noch einmal an das Prinzip der Stellvertretung. Er ist der Stellvertreter der Menschheit. Das hat etwas damit zu tun. Von daher wird mir das angerechnet. Gott hat es so bestimmt. Ein Beispiel aus dem Alten Testament finden wir in der Geschichte Achans. Wir wissen, dass Achan gesündigt hat. Er stahl etwas, was Gott verboten hatte, also verbannt hatte. Er stahl es, er nahm es. Obwohl Gott gesagt hatte, ihr dürft von der Beute nichts nehmen. Es ist alles verflucht, es steht alles unter dem Gericht. Niemand darf sich daran vergreifen. Er tat es trotzdem. Und dann lesen wir, wie das ans Licht gekommen ist. Und dann lesen wir, wie dieser Achan bestraft wurde. Aber, jetzt kommt das, was uns auch ein Ärgernis ist. Nicht nur Achan wurde bestraft, sondern seine ganze Familie kam um, wurde gerichtet. Wir sehen auch hier wieder das Prinzip der Stellvertretung. Achan war das Haupt seiner Familie, er war der Stellvertreter. Und so mussten alle leiden, die zur Familie dazugehörten. Ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament, das uns doch sehr geläufig ist, der Kampf Goliaths gegen Davids oder umgekehrt Davids gegen Goliath. Das war ein stellvertretender Kampf. Als David diesen Kampf gewann, gewann das ganze Volk Israel, obwohl sie nicht einen einzigen Finger zu rühren brauchten in dieser Auseinandersetzung. Sie standen da und schauten zu und David besiegte Goliath und das war ihr Sieg. Der Sieg Davids war ihr Sieg. Und umgekehrt, die Niederlage Goliaths war die Niederlage der Philister. Die Philister hatten diesen Kampf verloren, weil Goliath, ihr Stellvertreter, diesen Kampf verloren hatte. Es handelt sich also um einen stellvertretenden Kampf. Auch hier wieder dieses Prinzip der Stellvertretung. Noch einmal die Frage, ihr Lieben, ich lasse nicht locker. Noch einmal die Frage, ist das nicht ungerecht? Wir empfinden das doch so. Wie kann man mir die Sünde Adams anrechnen? Aber wenn wir uns darüber beschweren, dass Gott es so bestimmt hat, uns die Sünde Adams anzurechnen, dann müssen wir uns auch darüber beschweren, dass er es so bestimmt hat, uns die Gerechtigkeit Christi zuzurechnen, oder nicht? Wollen wir das Letztere, dann müssen wir auch das Erstere akzeptieren. Akzeptieren wir nicht das Erstere, dass uns die Sünde Adams zugerechnet wird, wie sollen wir dann Anteil haben an dem, was Gott in Christus getan hat und uns stellvertretend zugerechnet wird? Also wer sich nicht unter diesen Tatbestand beugt, wer Gott hier nicht Recht gibt, wer sich nicht demütigt, und sagt, ja, es ist so und du hast recht gehandelt, dass du mir das zugerechnet hast, was Adam getan hat damals. Der wird auch nicht der Gerechtigkeit Christi teilhaftig sein können, denn es ist dasselbe Prinzip. Der muss sich auch darüber beschweren. Es ist also Gottes Weise, so mit uns Menschen zu handeln. Und damit haben wir immer wieder unsere größten Probleme, ihr Lieben. Gott handelt so, wie er will, nicht wie wir wollen. Und wenn er was bestimmt hat, dann haben wir uns dem zu fügen. Ob uns das passt oder nicht. Das geht total gegen unsere selbstgerechte Art. Aber ein Mensch, der sich hier nicht beugt und demütigt, der beugt und demütigt sich nicht unter den Ratschluss Gottes, unter seinen Willen. Wie kann ein solcher Mensch selig werden? Das Geheimnis der Stellvertretung Christi wird im Verborgen bleiben. Der Geist Gottes hat keinen Raum in seinem Herzen, um ihm das zu offenbaren. Und letztlich, ich habe schon darauf hingewiesen, geht es darum, dass aller Ruhm ausgeschlossen ist im Prinzip der Stellvertretung. Aller Ruhm für unsere Seligkeit gebührt unserem Herrn Jesus, nicht uns. Also wer sind wir, dass wir ihm irgendwelche Vorschriften machen wollen? Wer sind wir, dass wir ihm irgendwelche Vorwürfe machen wollen? Wir sehen also, wir kommen zum Schluss, wir sehen also, von welch einer Tragweite die Sünde Adams ist, mit all den notvollen Folgen. Wollen das noch einmal bedenken, darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, dass Adam gesündigt hat? All das, womit wir uns herumplagen, unsere eigenen Sünde, und mit irgendwelchen Problemen, da kommen auch die Probleme ins Gesichtsfeld. Was es auch sein mag, ja, oder denken wir an die jüngsten Ereignisse, an diesen Erreger, den man nicht in den Griff bekommt im Augenblick. Das sind ja alles Folgen seiner Sünde, das gäbe es ja nicht. Ja? Adam hat die ganze Welt, die ganze Schöpfung, die organische Welt, die anorganische Welt mit in den Abgrund hineingezogen und hineingerissen. All das gäbe es ja nicht, wenn Adam nicht gesündigt hätte. Bedenken wir, was das bedeutet. Nun hat er aber gesündigt. Welch eine Tragweite hat doch die Sünde Adams. Und es gibt für uns nur eine einzige Rettung. Nur eine einzige Rettung, nämlich die, dass wir uns hinflüchten zu dem zweiten Adam, wofür der erste Adam ein Bild ist, wie Paulus hier sagt. Zu unserem Herrn Jesus Christus, der unser Stellvertreter ist und dessen Gnade mit allen Segensfolgen viel größer ist, als es die Sünde Adams mit allen Leiden und Todesfolgen ist. Zu einer vollkommenen, ein für allemal geschehenen Gerechtigkeit. Ich betone das einmal. So wie diese Sünde Adams ein für allemal geschehen ist und ihre Folgen hat, gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Ein für allemal. So ist die Gerechtigkeit Gottes in Christus, in Kreuz und Auferstehung, ein für allemal geschehen. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Wir merken, wie wir hier, wenn wir zu Jesus flüchten, unserem Stellvertreter, festen Boden unter den Füßen haben. Der wankt nicht. Das große Problem in unserer Zeit ist nicht nur, dass man ein sogenanntes Evangelium verkündigt und sagt, also komm zu Jesus, er löst deine Probleme, ja? Dann bist du glücklich und zufrieden und so weiter. Sondern in etwas frömmeren Kreisen, sagen wir es mal so, wo man sehr viel Wert legt auf das Leben, auf die Nachfolge Jesu, wo man immer wieder auf sein Verhalten schaut, in welchen Bereichen unseres Lebens auch immer, kommt man nur zur Ruhe, wenn man dieses Fundament immer wieder ganz neu bedenkt. Schau deine Heiligung an, schau deinen Gehorsam an und dann sag mir, ob du Gewissheit haben kannst im Blick auf dein ewiges Heil. Das ist heute mal so, das ist morgen vielleicht besser, hoffentlich besser mit deiner Heiligung, aber es kann auch anders sein, dass du morgen einen Rückfall erlebst. Worauf willst du dich denn dann verlassen? Auf deinen Gehorsam oder aber auf den Gehorsam eines anderen, der dir stellvertretend zugerechnet wird? Ihr Lieben, lasst es euch gefallen, dass wir immer und immer wieder darauf zurückkommen. Ein Beispiel aus jüngster Geschichte hier in der Gemeinde. Am Freitag war es, waren wir zusammen in der Brüderstunde, haben wir Vorträge gehört, wie man die Kinder zu erziehen hat. Gute Vorträge von John MacArthur. Aber da sagte mir ein Bruder nach der Stunde, hat vollkommen recht, da war ja gar kein Evangelium da drin. Da hörte man nur, was man zu tun hat, damit die Kinder einen guten Weg gehen, damit wir den Segen Gottes empfangen, damit wir gesegnet sind, glücklich sind in der Familie und so weiter und so fort. Sehr gute Aussagen, alle gegründet auf Gottes Wort, entnommen aus den Sprüchen, wunderbar, für jeden von uns, der selbst Kinder hat oder aber auch Enkelkinder hat, wertvoll und zu beherzigen. Aber ihr Lieben, wenn man das hört, da könnte man verzweifeln. Da könnte man wirklich verzweifeln. Und vielleicht muss das auch erstmal sein, dass wir dann in den Bankrott hineingeführt werden. Und dass wir dann Zuflucht nehmen zu dem, der auch im Blick auf die Kindererziehung, im Blick auf die Ehe, im Blick auf das Arbeitsleben unser Stellvertreter ist, ihr Lieben. Unsere Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt. Sonst könnten wir nämlich alle einpacken, oder? Könnte jemand unter uns sagen, er habe seine Kinder so erzogen, in allen Dingen so erzogen, wie Gott das will? Er hat niemals versagt. Aber Gott will etwas Vollkommenes. Vor Gott kann nur etwas Vollkommenes bestehen. Also, worauf soll ich mich verlassen, wenn nicht auf das, was er an meiner Stelle, auch im Blick auf diese Fragen und diese Bereiche meines Lebens, stellvertretend geleistet hat am Kreuz. Das genügt. So habe ich meinen Stellvertreter im Blick, meinen Stellvertreter im Auge. Und so kann ich glücklich und froh sein und kann mir trotzdem Mühe geben, auf dieser Grundlage das umzusetzen, was die Heilige Schrift sagt über manche Dinge, die nötig sind in unserem praktischen Leben. Aber das ist nicht meine Grundlage, ihr Lieben. Und diesen Trost des Evangeliums, den brauchen wir immer wieder. Sonst kommen wir hinein in eine totale Verzweiflung und Verzagtheit. Und dann denkt man, es wird sowieso nichts. Gib's auf. Gib's auf. Es hat keinen Sinn. Nein, wir dürfen weitermachen, weil wir dieses feste Fundament haben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir sehen also, wie wichtig das ist. In Adam, und da wollen wir uns beugen darunter, in Christus, und da wollen wir uns auch beugen und freuen und froh sein und dankbar sein. Den ganzen Tag hindurch haben wir ein sicheres Fundament unter den Füßen, ganz egal, wie es mit unserem Heiligungsleben im Augenblick bestellt sein darf. Und schaut in die Kreise hinein, ihr Lieben. Was betont wir in diese frommen Kreise? Ich spreche nicht von solchen, die nur oberflächlich, was weiß ich, an irgendeine Bedürfnisstillung denken, sondern an die frommen Kreise. Schaut hinein, was wird betont? Immer wieder das, was der Mensch zu tun hat, was er zu tun hat. Das hat ja auch seinen Platz. Aber das ist nicht das Schwergewicht. Das ist nicht das, worauf unsere Betonung liegt. Die Betonung liegt auf dem, was Gott in Christus getan hat. Und das reicht aus für dich und für mich, nicht nur zum Leben, sondern auch zum Sterben. Und wenn es daran kommt, dass du einmal sterben musst, dann wird der Gedanke an deine guten Taten und an das, was du geleistet hast und was du richtig und gut gemacht hast, das wird dir alles vergehen. Das wird dir alles vergehen. Da bleibt dir nur eins. Wie sagt Zinzendorf, dann will ich nicht mehr denken an gut und fromm, sondern, wie sagt Zinzendorf, hier kommt ein armer Sünder her, der gern fürs Lösgeld selig wäre. Darauf kann ich sterben, auf nichts anderes. Lasst uns, statt uns über die Handlungsweise Gottes zu beklagen, uns unter unser sündhaftes Wesen vor Gott demütigen, unter die uns zugerechnete Sünde Adams auch demütigen und das wunderbare Erlösungswerk unseres Herrn Jesus im Glauben erfassen und ihn allein auf ewig dafür preisen. Amen. Wir stehen bitte auf. Ich darf darum bitten, dass einige Brüder noch